Mein heutiger Gast, Bruno Kramm. Herr Kramm, Sie sind Musikproduzent und waren lange in der Politik aktiv. Das sind zwei verschiedene Identitäten. Haben die was miteinander zu tun?
Eigentlich schon. Musik ist auch immer gleichzeitig Politik. Und für mich war es das zumindest immer. Politik und Musik geht eins in einem. Und meine Band war von Anfang an sehr politisch.
Aber nicht jede Musik ist ja politisch.
Streng genommen doch, weil die ganze seichte Unterhaltungsmusik, die zu großen Teilen ganz bewusst auch im Sinne von Adorno produziert wird, natürlich letztendlich auch einen politischen Zweck hat, die Leute nicht stillzuhalten.
Mhm. Ist das alles von oben gemacht?
Nein, das ist nicht von oben gemacht, aber lese Adorno und dann weißt du, was die Idee der Kultur- und Musikindustrien ist. Musik hat per se die Möglichkeit, revolutionäres Potenzial
auszuleben. Ich habe auch noch gelesen, erklären Sie es nochmal.
Musik hat per se die Möglichkeit, revolutionäres Potenzial bei Menschen auszulösen. Musik hat eine unglaubliche Kraft, kann über die Empathie von Musik Dinge transportieren, die du politisch nicht machen kannst. Aber dieses kapitalistische System hat natürlich Musiker auch sehr gut darin eingebunden, einfach immer genau diese gleiche Belanglosigkeit zu repetieren, die sich auch leicht vermarkten lässt. Und damit wird natürlich ein Stückchen weit eine ganze Gesellschaft auch eingeschläfert. Und für mich war Musik, ich habe immer Independent Underground Musik gemacht, eben ganz klar politischer Auftrag. Und deswegen bin ich dem auch immer treu geblieben. Wir waren zwar mal einmal bei der Industrie, die haben aber auch ganz schnell festgestellt, mit uns kann man keine Kompromisse machen. Und die haben uns dann auch wieder ganz schnell rausgeschmissen.
Aber machen Sie Musik mit einem politischen Auftrag?
Sie müssen es so sehen, als wir angefangen hatten, als Teenager Musik zu machen, da war diese New Wave Gothic-Szene, damals hieß sie noch gar nicht Gothic, New Wave als solches, kam direkt vom Punk her, hatte natürlich schon eine ganz klare politische Attitüde. Es ging natürlich schon darum, Stückchen weit diese spießige, konservative deutsche Gesellschaft, und wir wissen, wie sie in den 80ern aussah, die, wenn sie deutsche Sprache genutzt hat, in erster Linie Schlagermusik und nationalistischen Idealen entsprechende Musik. Das wollten wir damals aufbrechen. Wir waren gleichzeitig sehr religionskritisch. Wir kamen aus Bayern, da fällt das leicht. Und somit kam es natürlich dann, dass wir musikalisch immer so aus so einer Tradition der frühen Einsturz-Neubauten heraus sehr politisch waren, eine klare Ansage hatten gegenüber Religion, aber eben auch diesen emanzipatorisch-humanistischen Gedanken, den wir immer versucht haben, musikalisch zu verpacken. Und letztendlich war das auch immer diese ganze Gothic-Bewegung, die immer so ein Stückchen weit eine Gegenkultur geschaffen hat, so eine Welt, in der doch jeder gleich ist und die gleichen Möglichkeiten hat. Und wir haben natürlich uns auch immer ganz klar als antifaschistische Band verstanden. Wir hatten sehr früh in den 90ern bei den Gruftis gegen rechts mitgemacht und die mitentwickelt und uns halt gegen diesen Versuch, durch rechte völkische Gruppierungen die schwarze Szene eben im Neofolk-Bereich zu unterwandern, eben dort Einhalt zu gewähren. Und das ist uns, glaube ich, auch ganz
gut gelungen. Was war da los in den Anfang 90ern?
Naja, das war so diese Zeit Hoyerswerda, wo Asylbewerberheim gebrannt hatte und wo die NPD ganz klar versucht hatte, da gab es auch diverse Schriften, die das in der Zeit dokumentieren, diese Neofolk-Szene, die sehr völkisch ist, sehr viel mit so heidnischen Kulten und Ritualen arbeitet. Und da kannst du natürlich ganz, ganz einfach, gerade bei jungen Menschen, wo wenig politisches Bewusstsein da ist, doch auch sehr viele Ideen so aus der Nazi-Zeit unterbringen, so dieses germanisch Überhöhte und Ähnliches. Und das war damals eben auch so der Versuch einer braunen rechten Intelligenz, ja. Und da haben wir natürlich ganz stark dagegen gearbeitet und waren auch sehr erfolgreich.
Wie haben Sie denn das gemacht?
Indem wir zum Beispiel auf diversen Festivals Flugblätter in unser Publikum geworfen haben. Unser Publikum war ja in erster Linie doch sehr unpolitisch und hat es erstmal als so einen gewissen Affront aufgenommen. Aber mit der Zeit haben sich die Leute daran gewöhnt, dass bei uns zwischen den Songs immer politische Ansagen waren. Und ja, mit der Zeit hat sich da auch ein sehr politisches Bewusstsein entwickelt. Und darüber bin ich auch sehr froh, dass diese Szene sich hat nie so rechts unterwandern lassen, wie es eine Weile mal geplant war.
Hm. Sie haben gerade gesagt, eine Subkultur ist ein Ort, wo Menschen alle irgendwie gleich sind. Gleichzeitig haben Sie aber gesagt, die Kulturindustrie hat die Funktion, Menschen ruhig zu halten,
ja,
dass sie eben nicht revoltieren. Aber ist nicht Subkultur auch eine Art Befriedung, wo Leute einfach zusammenkommen, einen gemeinsamen Lifestyle teilen und gut ist?
Nee, gerade in der Subkultur, also in der musikalischen Subkultur, gab es ja auch immer diese Eruptionen von Musik, die wirklich damals gab es dieses Motto, hör mit Schmerzen. Und das hatte auch viel mit den Inhalten zu tun. Die Leute ganz klar zu provozieren mit Inhalten, mit auch politischen Inhalten, woran sich die Leute eben reiben. Nicht so, wie es im Mainstream der Fall ist. Da gibt es nichts, woran man sich reibt. Im Mainstream reiben sich die Leute an dem Xavier Naidoo, obwohl es eigentlich total belanglose, nichtssagende Musik ist. Und im Subkulturbereich war aber, ich meine, Sie erinnern sich selber an die ganze Punkzeit, die war eine durch und durch ein sozialer Aufbruch gegen diese komplette Neoliberalisierung dieser frühen 80er und 90er Welt. Und da hat die Subkultur die wesentlichen Impulse gesetzt. Und da darf man ja eins nicht vergessen. Zu der Zeit, als dieser Independent-Alternative-Gedanke losging, waren ja sämtliche Vertriebswege in der Hand von der Industrie. Das heißt, hatte ich eine politische Message als Band, habe ich das überhaupt nicht in die Läden gebracht. Das war eine Zeit, da gab es kein Internet. Das heißt, wenn ich meine CD, meine Schallplatte nicht in den Laden gebracht habe, habe ich meine Message im besten Fall vielleicht in meinem Landkreis irgendwie auf kleinen Punkkonzerten unterbringen können und sonst nicht. Und die große Revolution war eben, dass es eine frühe Independent-Szene gab, die sich dann eben dieses Recht regelrecht erkämpft hat, um eben auch in die großen Ladenketten reinzukommen, um eben Musik. Und Musik war damals, ist heute schwer vorstellbar im Internetzeitalter, die Möglichkeit, um als junger Mensch eben halt auch mit Strömungen in Kontakt zu kommen, die eben auch politisiert sein können, anstelle nur in demselben Sud von Einheitsbrei öffentlich-rechtlicher Standardbeschallung unterzugehen.
Ja, aber nochmal, was ist das Politische an einer Subkultur oder unabhängigen Musikszene? Weil man sieht es doch auch, jetzt zum Beispiel in Berlin, wo wir leben, ja, gibt es so viele Subkulturen, Underground, wo Leute zusammenkommen, sie irgendwelche Rauschfeste feiern und dann in der Woche einfach nur funktionieren.
Ja, das ist genau, also diese Art von Hedonismus, die heute ja letztendlich gelebt wird, hat natürlich auch wenig mit der Subkultur zu tun, die eben damals 80er, 90er war. Man muss es natürlich auch immer in der Relation zu seiner Zeit sehen. In seiner Zeit war das extrem revolutionär, dass plötzlich kleine Independent-Firmen wie Lars Dohr und andere, auch teilweise sehr politische Labels, eben ihre musikalischen Messages, die plötzlich mit deutscher Sprache eben auch wirklich eine ganz knallharte Message rübergebracht haben. Komm, wir lassen uns erschießen. Ich nehme jetzt mal einen Song aus der Zeit, Ideal, so aus dieser Zeit. Das war für die damalige Zeit Berlin, dieser Mauerkasten, dieser Kochtopf, dieser kulturelle, waren es extrem politische Bands. Ist natürlich heutzutage, ja, ist halt 80er, frühe 80er und das natürlich heutzutage Subkulturen ganz anderen Wert.
Gibt das denn heute überhaupt noch subversive
Subkulturen? Das ist ja das Tragische. Das Tragische ist ja, dass der Kapitalismus auch geschafft hat, die Subkultur letztendlich zu industrialisieren. Es gibt mittlerweile Verbände für unabhängige Tonträgerfirmen und Ähnliches. Die sind alle integriert in diesen Massenmarkt. Wir haben natürlich eine Diversifizierung, spricht man vom Markt, diesen Longtail. Also früher gab es nur wenige große Produkte, die haben sich dann diesen ganzen Markt geteilt. Heute gibt es eine Vielzahl von Produkten und die sind auf verschiedenste Zielgruppen zugeschnitten. Der Kapitalismus hat sich damit sehr gut angefreundet und hat letztendlich auch dafür gesorgt, dass sogar im Subkulturbereich mittlerweile Austauschbarkeit produziert wird. Dinge, die sich leicht vermarkten lassen, die einem hedonistischen Ideal entsprechen. Aber das war übrigens auch genau der Grund, warum wir dann das Label Digitale Dissidenz gegründet hatten. Ein Label, wo es darum ging, eben Künstlern eine Plattform zu schaffen.
Wann haben Sie das gemacht?
Vor einem Jahr.
Vor einem Jahr.
Nachdem mir klar war, dass so das mit der politischen Laufbahn beim Piraten ja, ein geiler Versuch war, aber leider halt aus vielen Gründen kaputt gegangen
ist. Darüber müssen wir nochmal ausführlicher reden. Aber erzählen Sie uns nochmal, wie kam es dazu, dass Sie ein neues Label gegründet haben?
Weil ich gemerkt habe, es gibt viele sehr politische junge Künstler, die weit politischer sind als das, was sonst im Subkulturbereich stattfindet. Ich spreche jetzt an Künstler wie Keyless Moore, Künstler wie Morgan, Künstler wie Mellow Mark, Künstler wie KW, die aber keine Plattform haben, die A, kein Label finden, weil alle Labels sagen, ach nö, das ist uns politisch zu problematisch. In den Redaktionen ganz schnell kommt, da verbrennen wir uns die Finger, wenn wir was drüber machen. Und da haben wir natürlich begriffen, wir müssen diesen Künstlern eine Vertriebsplattform und eine Promotion-Plattform schaffen, damit sie eben ihre Botschaft unter die Menschen bringen. Und das war die Idee von Digitale Dissidenz. Und deswegen sind da auch in erster Linie sehr komplex zusammengefasst, eben diese sehr konträren, sehr politischen, natürlich aus dem linken Spektrum stammende Bands da, die in der heutigen Zeit leider in einer Gesellschaft, die, ich möchte jetzt eigentlich den Begriff gar nicht verwenden, weil er so fehlgeleitet ist, in dieser sehr antideutsch durchsetzten Kultur, Wobei ich mich ja selbst sogar als Antideutscher ein bisschen bezeichnen würde, weil ich immer ein Problem mit diesem deutschen Nationalismus hatte. Aber nichtsdestotrotz mit diesem sehr transatlantisch geprägten Entertainment-Hedonismus-Ideal. Mhm. Und da kommen solche Künstler natürlich nicht an. Und gerade in Kieles Moor, der mit seinen medialen Kugeln jetzt zuletzt von WikiLeaks, von Assange geadelt wurde, solche Künstler sieht man ungern, weil die sind halt zu kontrovers.
Wie machen Sie das? Wie wollen Sie diese Künstler sichtbarer machen?
Das mache ich dadurch, dass ich Ihnen einmal die Vertriebsplattform bereitstelle. Normalerweise kommen diese Künstler gar nicht in Handel. Das heißt, die findet man dann nicht im Handel. Die kann ich dann nur über den Online-Shop der Künstler kennenlernen. Dadurch, dass wir sie über eine Phononet-Bemusterung an sämtliche Rundfunkarchive und auch an die wirklichen wichtigen Musikredakteure bemustern, wo die normalerweise eben auch nicht hinkommen. Und dieses ganze Package Plus, dass wir natürlich versuchen, maximal die Social-Media-Kanäle von allen Künstlern der digitalen Dissidenz für alle Künstler, also alle für einen, einer für alle, nutzen. Und die Sache ist die, jeder dieser Künstler war ja sonst immer eher so ein Einzelkämpfer für sich und hat natürlich gebrannt wie ein leuchtendes Feuer, aber in diesen vielen Scheinwerferkegeln der multimedialen Industrie von heute ist es natürlich nur ein Kerzchen. Dadurch, dass wir so viele Künstler zusammenbringen, die sich gegenseitig auch featuren, es gibt auch ganz viele Kollaborationen unter diesen Musikern, wie Morgaine macht was mit Kieles Moor und so weiter, Mellomark singt mal dort mit, können die natürlich ihre jeweiligen Social-Media-Kanäle nutzen, um das nochmal zu multiplizieren. Wir stellen fest, es funktioniert. Wir werden höchstwahrscheinlich bald erste Chart-Entries haben in den regulären Billboard-Charts. Und ab diesem Moment können wir auch nicht mehr ignoriert werden.
Das heißt, Sie nutzen vor allem das Internet. Ist es das eigentliche Tool?
Das ist natürlich das Haupttool. Das ist auch die Idee von der digitalen Dissidenz, daher dieser Name auch, dass du natürlich übers Internet die Möglichkeit hast, mannigfaltig zu multiplizieren und zu kommunizieren. Und da kommt natürlich auch ein Stückchen weit so mein Wissen aus der Zeit, als ich in der Piratenpartei sehr aktiv war, eine Partei, die sich eben wesentlich mit dem digitalen Wandel auseinandergesetzt.
Aber ist es nicht so, dass auch der Mainstream insgesamt ins Netz geht? Ich meine, inzwischen ist es so, dass immer weniger Platten verkauft werden, sondern es mehr auf YouTube-Klicks
ankommt. Hascha, ja, das Netz ist die Zukunft. Alle sind im Netz. Wesentlich ist...
Was ist dann das Besondere, was Sie machen? Wenn der Mainstream auch im Netz ist, Sie wollen auch im Netz eine Dissidenz schaffen. Wie machen Sie das?
Wissen Sie, der Punkt ist ja immer, welche Filterblasen erreiche ich? Die Mainstream-Filterblasen, die sind unglaublich schwer zu durchdringen. Die sind riesengroß mit einer riesen Reichweite. Wir müssen es ja so sehen, in frühen 90ern war das Internet ja immer noch da gibt es ein ganz tolles Bild beim Chaos Computer Club, wo man diese ganz vielen einzelnen Kommunikationsquellen sieht auf einem ganz bunten Bild. Das ist irrwitzig an Farben und kleinen Kästchen zu sehen. Und wenn man dann das Internet von heute sieht, stellt man fest, es ist wie so Mondrian, nur noch 3-4 große Bilder. Da ist Facebook, da ist Google, da ist das. All die kleinen Teilhaber, das war ja die große visionäre Idee des Internets, sind verschwunden. Was natürlich dafür gesorgt hat, dass in erster Linie große Mainstream-Konzerne wie Telekom dann wiederum ihre Partnerschaften mit großen Entertainment-Konzernen gründet, um dann darüber zu kommunizieren. Was dazu führt, dass nur, wenn du den Zugang zum Mainstream hast, du auch eine Chance hast, dort den Künstler dann zu promoten. Das ist genau der springende Punkt. Und wir haben eben über unseren Vertriebskanal genau den Zugang zu diesen Kanälen, die diesen Künstlern normalerweise verwehrt bleiben. Das heißt, sie bleiben nicht nur in ihrer kleinen Filterbubble, sondern sie schaffen es dann auch, wenn dann Chart-Entry geklappt hat, das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung, dann eben über die Phononet-Promotion dann eben auch halt in den großen Netzwerken.
Können Sie gewährleisten, dass wenn Ihre kleine Underground-Künstler, die Sie hochziehen, die sehr politisch sind, einmal groß rauskommen, nicht sich wieder so anpassen und dieselbe Kultur reproduzieren, die wir tagtäglich vorfinden?
Hören Sie sich in den Kieles Moor an, dann
na, der ist ja noch nicht groß. Die Frage ist, was passiert, wenn auf einmal große Konzerte stattfinden und diese Künstler auf einmal im Mainstream ankommen? Wie können Sie gewährleisten, damit es sich nicht reproduziert? Weil das haben wir gerade gehabt. Sie haben ja selber gesagt, 80er, 90er haben wir eine Subkultur gehabt, die kam im Mainstream an, die Kulturindustrie hat das integriert und sozusagen für sich nutzbar gemacht.
Ich kann nur nicht sagen, was ein Kieles Moor in 10 Jahren macht. Es geht um diesen Moment, was er jetzt macht, was er jetzt zu sagen hat mit medialen Kugeln. Darum geht es. Dass er vielleicht irgendwann in 10 Jahren was anderes macht, was ich jetzt nicht denke, ist eine andere Geschichte. Aber Dissidenz ist für jetzt.
Aber haben Sie nicht als Produzent auch eine Verantwortung für die Zukunft Ihrer Künstler, dass Sie nicht die gleiche Spiel spielen, den wir ja schon kennen? den sie noch besser
kennen. Der Unterschied ist natürlich auch der, dass ich in dem Sinne auch nicht Verbindungen mit den Künstlern eingehen, wie eine Major-Industrie, die sich versucht, viele Alben auf viele Jahre hin zu sichern vom Künstler, was ich extrem unfair empfinde, dass ich mit den Künstlern immer nur für ein Album einen Deal mache und sie dann frage, wollt ihr weiterhin bei mir bleiben oder nicht? Und dadurch ergibt sich natürlich auch automatisch, wenn man dann feststellt, mal, der Künstler verändert sich mit dem, was er zu sagen hat, und das ist, er möchte vielleicht woanders hingehen, er möchte vielleicht jetzt, wie Sie schon sagten, diesen Karriereweg gehen, dann kann er das jederzeit tun, weil unsere Verträge genauso gefasst sind, dass der Künstler immer alle seine Rechte behält.
Digitale Dissidenz, das ist sozusagen Ihre Label. Ich finde, der Name hat es auch schon ein bisschen Programm. Und da leuchtet ja schon durch, dass sehr viel aus Ihrer Erfahrung aus der Piratenpartei mit reinkommt. Piratenpartei war ja ein Versuch, das Netz offen zu halten, das Netz für alle zugänglich zu halten, gegen Monopolisierung im Netz, gegen Zensur.
Das war jetzt nur ein Aspekt von ganz vielen. Der wesentliche Aspekt der Piratenpartei ist diesen digitalen Wandel, der allen Orten stattfindet, in einem emanzipatorisch-humanistischen Sinne einzusetzen. Mhm. Der verändert sämtliche Lebensbereiche, sei es die Art und Weise, wie Menschen Geld verdienen. Deswegen die Frage auch Berufe in der Zukunft, die Antwort mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Dann die Frage zur Massenüberwachung, die wir schon ganz, ganz früh gestellt haben, die wir jetzt auch ganz klar bemerken. Geschichten wie zuletzt diese Ransomware-Attacke mit WannaCry und Ähnlichem, die für eine Gesellschaft... Erklären Sie das mal
kurz für die Zuschauer, was
war Ransomware, das? Naja, man hat es ja mitbekommen über die Medien, dass weltweit große Konzerne infiziert waren, sogar die Deutsche Bahn mit dieser Ransomware, die also alle Daten dann anonym... quasi verschlüsselt hat und dann Geld dafür gefordert hat, dass entschlüsselt wird. Klingt erstmal nach einem netten Hacker-Ding, ist aber tragisch, wenn es ein Krankenhaus ist, wo Menschen eben auf der Intensivstation liegen und Ähnliches. Und genau solche Dinge, wie konnte das gemacht werden? Weil es Exploits gibt, Dinge, auch Software, die von den Geheimdiensten entwickelt wurden, um Backdoors, also Hintertüren von Betriebssystemen, und wir leben leider heute in einem Zeitalter von reinen Monokulturen bei den Betriebssystemen, eben dann fremde Rechner zu infizieren. Und der große Fehler, und da haben die Piraten immer ganz klar gesagt, wir haben bereits bei dem Obama-Besuch in Berlin vor 4 Jahren hatten wir ganz klar darauf hingewiesen, wie gefährlich es doch letztendlich ist, dass wir auf diesen Überwachungsskandalen letztendlich nichts antworten, anstelle zu sagen, hey, jetzt wissen wir, was NSA macht, jetzt wollen wir genau wissen, welche Tools sie benutzen, denn wir müssen diese Tools kennen. Denn wenn diese Tools in Hände von Terroristen oder eben Menschen, die Ransomware-Attacken machen, geraten, dann wird es eine Gefahr für die ganze Gesellschaft. Überlegen Sie sich doch mal, was passiert, wenn plötzlich Kernkraftwerke und ähnliche Infrastrukturen durch so eine Attacke gefährdet werden. Das ist eine ganz neue Art auch der Kriegsführung in der Zukunft, die ganze Cyberware als solches. Das ist eine neue Art der Kriegsführung, die auf eine Art und Weise stattfindet. Du musst nicht einmarschieren, Land, du kannst es so platt machen. Und das sind so Dinge, wo wir als Piraten schon sehr, sehr früh definiert haben, warum es so wichtig ist, dass eine Gesellschaft ganz klar zeigt, wo Überwachung stattfindet und den Menschen und natürlich den Herstellern von Betriebssystemen zeigt, wo die Lücken sind, um eben zu vermeiden, dass es zu solchen Dingen kommt. Ich habe dann gesagt, das bedingungslose Grundeinkommen, lebenslanges Lernen, ganz viele Aspekte, auch diese Idee, dass wir alle Menschen gleich sind auf dieser Erde und übers Internet plötzlich die Möglichkeit haben, Wissen und Kultur jedem ohne Vorbedingungen zu vermitteln und zu geben.
Das sind die großen Chancen. Wunderbare Themen, mit denen die Piraten verbunden waren. Für mich war es damals so, dass ich mit der Aufstieg der Piratenpartei auch eine gewisse Hoffnung gespürt habe, diese verkrustete demokratische Kultur in Deutschland ein bisschen aufzumischen. Stichwort Liquid Democracy, also flüssige Demokratie, dass alle miteinander teilhaben, ständige Entscheidungen treffen können, etc. Und die Piratenpartei hatten also praktisch ganz heiße Themen, die auch Themen der Zeit sind, aber auch Themen der Zukunft, gleichzeitig einen demokratischen Aufbruch versprochen und sind gestartet wie eine Rakete. Mhm. Und was ist dann passiert, wissen wir ja, diese Rakete ist ganz schön abgestürzt. Warum?
Extrem.
Warum sind die Piraten tot?
Also leider nicht monokausal, da gibt es ganz, ganz viele Gründe für. Also es hat natürlich einmal damit zu tun, dass wenn eine Partei wie die Piraten, so jung und freakig wie sie war, plötzlich ein Umfang bei 12% steht, fangen plötzlich alle Menschen alles Mögliche rein zu projizieren. Mhm. Und so ein so ein junger, kleiner Apparat. Bei uns wurde nie irgendjemand für seine Tätigkeit bezahlt, außer einem Pressesprecher. Ich habe auch 5 Jahre entgeltlos gearbeitet.
Sie waren Chef von Piraten Berlin zuletzt,
ja, ne? Zuletzt war ich eben Landesvorsitzender und dann, ich war Spitzenkandidat in der letzten Bundestagswahl für Bayern, dann in der Europawahlkampf. Und habe das, so wie viele andere, sehr basisdemokratisch, sehr idealistisch gemacht. Aber ich habe dann auch festgestellt, mit diesem Versprechen, Teilhabe jedem zu geben, fordern die Menschen das natürlich auch ein und plötzlich projiziert. Und jetzt kommt so ein ganz wesentlicher Aspekt, wenn du so flache Hierarchien hast wie die Piraten, jeder kann mitreden, würde es eigentlich verlangen, dass jeder, der mitmacht, auch ein Stückchen weit Selbstdisziplin hat. Demut vor der Vielfalt war so mein Motto, wo du klar sagst, wenn du die Möglichkeit hast, so ein Sprachrohr zu nutzen, dann sei auch vorsichtig, wie du es benutzt und sei nicht zu laut dabei. Und leider haben ganz, ganz viele Menschen versucht, ihre Ideen einfließen zu lassen, manchmal auch auf eine Art und Weise, dass es ja zersetzend war. Und dann darf man eins auch nicht vergessen.
Waren die Piraten zu offen? Waren die Hierarchien zu flach?
Ich glaube nach wie vor an die Transparenz. Ich glaube nach wie vor an die Transparenz. Ich denke aber, dass die Art und Weise dieser Liquid Democracy ein Prozess ist, den die Menschen erst lernen müssen. Die Art und Weise der neuen Demokratie, die die Piraten im Sinn hatte, ist eine Demokratie, die erstmal über eine Generation erlernt werden muss. Und genau daran ist es gescheitert, sowie natürlich auch, dass es dann in erster Linie ein breites Interesse gab, diese Transparenz zu nutzen, um über Streitereien, die total lächerlich waren, herzufallen und die medial aufzubereiten. Plötzlich hieß es, die Piraten würden sich nur noch streiten. Es ging um Johannes Ponada, seine Hausschuhe, seine Sandalen und Ähnliches.
Und wer war Johannes Ponada?
War damals politischer Geschäftsführer. Der war permanent zu Besuch bei Lanz bis Maischberger und wie sie alle heißen. Und da wurden dann halt so lächerliche Streitereien intern. Christopher Lauer hat Ponada eine SMS geschrieben, wenn er nicht austritt, bis dann und dann wird's knallen. Das war eine Drohung. So ein Blödsinn wurde dann aufbereitet. Bei den anderen Parteien passieren viel, viel schlimmere Sachen, nur eben halt hinter einer Wand. Und bei uns war immer alles sehr transparent. Das hat dazu geführt, dass einmal sich Medien natürlich darauf gestürzt haben, weil es auch leichter zu verstehen waren als die sehr komplexen Prozesse von Liquid Democracy und Ähnliches, die man den Menschen ja auch erstmal verständlich machen muss. Und hat natürlich dazu geführt, dass es auch Leute gab, die durchaus was Negatives im Schilde hatten und die Partei auch mal ein bisschen unterwandert haben und Dinge ganz bewusst kaputt gemacht haben.
Was waren das für Kräfte?
Naja, ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorien aufbauen, aber es gab natürlich schon Leute, die von außen kamen, sei es waren hier und da mal Lobbyisten, die dachten, Mensch, dann können wir ja unsere Interessen getarnt irgendwie einbringen und schauen, ins Liquid Feedback einzustellen. Und natürlich gab es dann auch vielleicht den einen oder anderen, der politisch eine ganz andere Agenda hatte und dann, naja.
Sprechen Sie es mal aus. Ich habe das Gefühl, Sie drückst da was. Wir wollen hier Klarheit, warum dieses hoffnungsvolle Projekt der Piraten gescheitert ist.
Das Piratenprojekt ist, ich habe ja angefangen mit dem ersten Teil, der zweite Teil mit der Unterwanderung, das ist ein so breites Feld, wo ich natürlich jetzt auch nicht irgendeine Spekulation in den Raum stellen will, die dann letztendlich dazu führt, dass jemand sagt, hey, was fällt dir ein zu behaupten, dies und das. Aber es gab Leute in Vorstandspositionen, wo du, wenn du dann die Vita genauer studierst, feststellst, die kommen vielleicht aus einem Hintergrund, der nicht unbedingt die Piratenpartei als so eine tolle Idee empfindet. Und dieses Sammelsurium plus natürlich auch der Angst. Und da kommt natürlich ein großes Problem, glaube ich, auch medialer Art dazu, wenn man feststellt, dass eine Bewegung so stark wird. In Deutschland ist doch auch immer so ein bisschen der Trend, lieber beim Alten zu bleiben, so quasi zwischen konservativ rechts bis konservativ Mitte, Sozi-mäßig zu tendieren und da immer den Ball hin und her zu spielen, sich zu sagen, unsere Marktwirtschaft darf dabei aber nicht kaputt gehen. Oh, und die Piraten, die fordern BGE. Oh Gott, was bedeutet das wirtschaftlich? Dass man dann lieber doch schaut, die sollen mal nicht zu stark werden. Und das hat natürlich auch dazu geführt. Aber letzten Endes ist die Bewegung nicht tot. Wir haben großartige Kandidaten wieder für die nächste Bundestagswahl. Natürlich werden wir kaum wahrgenommen. Aber das ändert nichts daran, dass wir die brennenden Antworten haben, die wichtigen Antworten auf die großen Fragen, wie meinetwegen WannaCry, die nächste Ransom-Attacke kommt und die Art und Weise, wie die Bundesregierung mit solchen Gefahren umgeht, ist letztendlich ein Rieseneinfallstor. Und letzten Endes wird man irgendwann auch wieder auf die Piraten hören, die richtigen Lösungen haben, sei es mit Privacy by
Design. Sie meinen ernsthaft, dass die Piraten politisch wieder aufsteigen werden.
Wissen Sie, das ist ja noch so ein großes Problem der Piraten gewesen. Wir denken nicht in Legislaturen. Jede andere Partei schaut, was kann ich innerhalb einer Legislatur realisieren? Und dann kann man zumindest sagen, das und das haben wir geschafft. Wir als eine ganz kleine Oppositionspartei jetzt, APO-Partei, haben natürlich Projekte wie mit dem BGE, die man nicht in einer Legislatur hinbekommt. Das ist ein Generationsprojekt. Und die Politik von heute,
bedingungsloses
Grundeinkommen, ja. Wenn du generationsübergreifende Projekte hast, dann wirst du es kaum schaffen, dich in einer so medial zugespitzten und selbst dargestellten Politikkultur durchzusetzen, die eben immer nur drauf guckt, was schaffe ich in den nächsten 4-5 Jahren.
Aber was können wir denn von dieser Erfahrung lernen? Ich meine, wenn neue Bewegungen kommen, neue Parteien entstehen, wenn Menschen zusammenkommen, ist es immer erstmal, dass es, und vor allem wenn es offen ist und transparent ist, gibt es ja immer die Gefahr, dass die Medienapparate und auch andere Apparate, Lobbyisten, die keine Interesse daran haben, dass diese Bewegung stark wird, dass sie alles versuchen werden, von außen diese Bewegung zu zersetzen. Wenn Sie sagen, die Piraten sind von innerlicher, sagen wir mal, ein bisschen fehlender Reife, jede neue Bewegung wird nicht reif sein, wenn sie startet.
Ist
wenn
ja
sie
auch gut so. Ist doch gut, ist auch gut so. Reife ist nichts Gutes, da ist so das halbe Leben vorbei.
Ist klar. So, das wird ja, also wird ja immer wieder so passieren. Also was können wir daraus lernen, dass das nächste Mal vielleicht diejenigen, die keine Interesse an diesen Themen haben, ein bisschen weniger gelingt, das zu zersetzen?
Vielleicht schon alleine damit, dass wir unseren bisschen wie eine Hostie vor uns hergetragenen Transparenzbegriff ein wenig überdenken. Transparenz heißt nachvollziehbar machen. Mhm. Im Sinne von, ich muss begreifen, wie kam es zu diesem oder jenem Beschluss. Ich muss aber nicht bis ins letzte Glied genau wissen oder immer bei jeder Sitzung ein Mikrofon offen haben, damit der politische Gegner immer mithören kann. Mhm. Wissen Sie was? Es war ja sogar so bei der Bundestagswahl, unsere Sitzungen, wo unsere Wahlplakate beschlossen wurden, die wurden live gestreamt ins Internet. Jeder politische Gegner hat zugucken können und sofort sagen können, oh, die Kampagne machen wir auch. Das jetzt nur als kleines Beispiel. Mhm. Jede Vorstandssitzung, jedes, was auch immer, hat bei uns live stattgefunden.
Also
das
ist etwas weniger Demokratiewagen?
Nee. Demokratie, Basisdemokratie, Basisdemokratie, klar. Für die Mitglieder einer Partei sind. Die Idee ist, eine Partei hat ihre Mitglieder und die Mitglieder, es gibt das Parteiengesetz, was klar definiert, wer bestimmt Programm.
Bei Piraten war es aber so, dass die Bundesversammlung oder Bundesparteitag oder wie das, ja, da konnte jeder kommen und jeder mitstimmen, oder?
Man musste schon Mitglied sein, ja, natürlich, okay, ja klar. Wir haben natürlich Doppelmitgliedschaft und solche Dinge erlaubt. Wir haben ja auch ganz andere Aspekte gehabt, wie Themenkoalition. Also, dass du sagst, du stimmst, das haben unsere Fraktionen auch wunderbar gemacht in den verschiedenen Landtagen, dass sie hier und da auch mal mit einer gegnerischen Partei, wenn sie einen guten Vorschlag hatten, mitgestimmt hatten. Nur die anderen hatten natürlich nicht begriffen, dass es in beide Richtungen gehen muss.
Also Transparenz hat Grenzen.
Transparenz hat Grenzen, vor allem muss der, schauen Sie sich doch mal an, Transparenz ist ja heutzutage so ein Begriff, der wird allerweltsmäßig für alles benutzt. Zu viel Transparenz kann auch dafür sorgen, wenn ich jetzt Unterlagen offenlege und es sind 10 Millionen Unterlagen, dann wird es schwer, trotz all der Transparenz das Wesentliche zu sehen, was hinter dem Ganzen steckt. Insofern ist es schon wichtig, ein Stückchen weit auch zu selektieren und aufzubereiten. Und das ist genau das, was wir ein Stückchen weit lernen mussten, hatten wir auch gelernt. Wissen Sie, viele der Fehler wurden ja schon bereinigt, aber zu dem Zeitpunkt waren die Piraten bereits medial abgeschrieben.
Ich bin ein bisschen skeptisch, ob die Piraten wiederkommen. Wie sehen Sie die Zukunft für eine wirkliche, flüssige Demokratie? Wo wird dieser Strom weitergehen? Wo wird sie weiter gedeihen?
Ich glaube, wesentlich ist, dass die Piratenbewegung es jetzt schafft, und auch mit Liquid Democracy weltweit, und das tun wir über die PPI, über die Pirate Parties International. Wir sind in der ganzen Welt, egal in Südamerika, in Russland, in Asien, in den USA, gemeinsam Beschlüsse fassen, um dann zu zeigen, irgendwann zu zeigen, Mensch, schaut her, das ist das Interesse der Menschen weltweit. Wir könnten so ein Tool auch weltweit nutzen, um allen Menschen Teilhabe zu geben an politischen Prozessen. Und ich glaube, wir sind einfach eine Bewegung, die so weitermachen muss. Wir müssen natürlich aufpassen, und das ist ein ganz großes Problem von humanistisch-emanzipatorischen Bewegungen, dass die sich oft über Kleinigkeiten selber so zerstreiten und zersplittern, im Gegensatz zu den konservativen Kreisen, die irgendwie ihre Zirkel bilden und Kompromisse bilden, ist bei der Linken ganz schnell immer so das Gefahr, dass man sich zerfasert und sich dann spinnefeind wird. Und wir sehen es momentan.
Werden diese Feindschaft nicht auch von außen geschürt?
Das ist auch was, ich habe es zuletzt auch auf Twitter geschrieben, so, es ist ein riesen neoliberaler Erfolg, letztendlich die ganzen humanistisch-emanzipatorischen Bewegungen dazu zu bringen, dass sich aufsplittern Deutschland in Piraten, die Partei, jetzt die Urbane, eine neue Partei hier in Berlin, dann Zeit zu handeln und noch viele, viele andere. Dadurch zerfasert sich als eine BGE-Partei und so weiter. Und dadurch, das ist natürlich so ganz im Prinzip von Teile und Herrsche des Mainstreams, lass ich mal die Humanisten, die großen Visionäre für eine emanzipatorische Gesellschaft, wo jeder teilhaben kann an der Demokratie, lass die sich ruhig zerfasern. Wir haben eine 5%-Hürde, da schafft es keiner mit ihren 0,% und damit hat sich die Sache. Und das ist die große Gefahr und das hoffe ich auch, dass wir das schaffen, als Piraten da vielleicht irgendwann alleine über Liquid Democracy verschiedene Parteien zusammenzubündeln aus dem Spektrum.
Herr Kramp, vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal.